Herzlich willkommen zum Podcast von der FEG Dietliken. Wir wünschen uns, dass du eine tiefe und eine frische Begegnung mit dem lebendigen Gott haben darfst.
Ja, wunderbar. Ja, guten Morgen miteinander. Einmal mehr ist mir eine große Freude, mit unserer Serie zur Urgeschichte weiterzufahren. Am letzten Sonntag haben wir gesehen, dass Gott uns Menschen in einen wunderbaren Garten hineingestellt hat. Und die Frage ist, warum ein Garten? Für was ist ein Garten da? Zuallererst, um zur Ruhe zu kommen. Und dann, wow, die Schönheit zu beschauen. Und dann, um versorgt zu werden an den wunderbaren Gaben Gottes. Aber auch Arbeit, Selbstwirksamkeit. Doch Gott hat uns nicht nur einen Garten gegeben, sondern er war selber im Garten. Er gibt uns nicht nur die Gabe, sondern auch den Geber. Und in dem Garten mit Gott sind alle unsere Sehnsüchte bis aufs Letzte gestillt. Nachdem wir letztes Mal einen Blick auf das wahre Schöne gerichtet haben, machen wir heute genau das Gegenteil. Und zwar werfen wir einen Blick auf das Abstoßendste, das es überhaupt gibt. Und zwar auf die Sünde. Die Frage, die sich uns stellt, ist, woher kommt eigentlich das Böse? Und wie können wir gegen das Böse kämpfen? Und so möchte ich mit euch den Text lesen aus 1. Mose 2, 17, 16, folgender, und danach lesen wir noch 1. Mose 3, 1, ein paar Vers. Und der Herr Gott gebot den Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott nicht gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie auch nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihren Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn Gottes, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Himmlischer Vater, ich danke dir für den Text, der uns bis heute prägt. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist wehst heute Morgen und Lebendiges in unserem Herzen schaffst. Amen. Gott gebot den Menschen. In diesem Vers, Kapitel 2, 16, haben wir das erste Mal, wo Gott etwas gebietet. Vorher war er am Schaffen und am Beschenken, aber jetzt haben wir hier das erste Mal, wo wirklich steht Gebot. Hier haben wir also das erste Mal ein Gebot. Von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Dieses erste Gebot zeigt uns den Charakter von Geboten im Allgemeinen. Es beginnt mit: von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Außer von einem. Mit anderen Worten, Gebote sind nicht da, um einzuschränken, sondern um zu beschenken. Das ist ein typischer Charakter. So beginnen auch die 10 Gebote. Ich bin Gott, der euch aus der Gefangenschaft befreit hat. Ich habe euch befreit. Ich habe euch ein Land gegeben, wo Milch und Honig fließt. Und nachdem ich euch alles gegeben habe, bedenkt doch diese 10 Dinge. Und so ist es auch bei uns. Jesus Christus hat uns ohne Zutun errettet von der Last der Sünde. Er hat uns befreit, er hat uns vergeben, er gibt sich uns im Heiligen Geist selbst und macht uns zu Erben seiner Herrlichkeit. Und danach sagt er noch, und übrigens, diese Regeln sind gut, damit euer Zusammenleben untereinander und das Zusammenleben mit mir geregelt hat, darauf achtet. Es geht nie um einzuschränken, sondern immer um zu beschenken. Das ist der Charakter von Gottes Geboten. 10-mal heißt es in den ersten 5 Büchern Mose, die Gebote sind euch gegeben, damit ihr lebt, aufblüht. Jetzt, die große Frage, die sich mir beim Text stellt, ist, warum dann das eine Gebot? Ich meine, der Garten wäre ja schön gewesen, wenn man, ja, aber warum ist hier so, ich sage mal, wie ein bisschen ein sperriger Baum? Was macht der Baum dort? Von dem dürft ihr übrigens nicht. Was ist der Sinn davon? Und der Sinn davon ist relativ simpel. Und zwar, der Baum der Erkenntnis steht im Garten als Liebesbeweis. Du denkst jetzt, Liebesbeweis? Ist das Liebe, wenn man von einem Baum nicht essen darf? Im Moment ist ja künstliche Intelligenz so in aller Munde. Es gibt ja dieses Programm, vielleicht habt ihr das auch schon ausprobiert, ChatGPT. Und meine Frau, die ist da ein bisschen ein Gewunderfitz. Und sie hat denkt, ich nutze jetzt die Gelegenheit, solange es noch gratis ist. Und sie hat mir durch die künstliche Intelligenz einen Liebesbrief geschrieben. Und ich muss sagen, der war wirklich sehr kitschig. Und auch wenn ich Freude hatte, dass sie das gemacht hatte, es hat mich nicht wirklich berührt. Weil es war von einem Roboter geschrieben. Und genauso ist es mit Gott. Gott hätte uns Menschen als Roboter machen können, die jeden Tag 10-mal sagen, ich liebe dich. Aber es wäre keine echte Liebe, sondern Roboterliebe. Liebe beinhaltet, dass sie immer freiwillig ist. Das bedeutet, wenn Gott die Menschen in einer echten Liebesbeziehung mit sich haben will, muss er ihnen die Möglichkeit geben, ihn abzulehnen. Und deshalb ist der Baum dort. Das Gebot dieses Baumes ermöglicht echte Liebe, weil die Menschen die Möglichkeit haben, durch diesen Baum Gott abzulehnen. Jetzt kann man sich natürlich sagen, ja, das macht Sinn. Aber ich meine, niemand würde ja diese wundervolle Beziehung in diesem Garten ablehnen. Wer würde das tun? Und dann kommt Kapitel 3. Und dort steht, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Plötzlich taucht hier wie aus dem Nichts eine Schlange auf. Und erst noch eine Schlange, die reden kann. Was hat es damit auf sich? Wir müssen die ganze Bibel durchlesen bis ins letzte Kapitel, damit wir herausfinden, wer diese Schlange ist, lustigerweise. Weil es steht im ganzen Alten Testament nirgends, der Teufel. Im letzten Buch, Offenbarung 12,9, dort steht der Teufel, die alte Schlange. Wie kommt jetzt der Teufel in diesen Garten hinein? Was macht er dort? Die Entstehung des Teufels ist in der Bibel nicht deutlich. Es gibt aber einen Hinweis, aus Hesekiel 28, den wir schon in der letzten Predigt kurz gestreift haben, wo es heißt, dass es einen Engel gab, der prächtig war, aber sich über Gott erhob. Und deshalb hat ihn Gott verdammt. Auf die Erde, von der himmlischen Region auf die Erde geschleudert. Jetzt muss man sich vorstellen, dieser Engel, der hasst Gott abgrundtief mit allem. Und deshalb hasst er auch uns Menschen. Weil wir Menschen Gottes Herrlichkeit abspiegeln. Das heißt, wir sind Gottes Abbilder. Und wenn Satan Menschen sieht, dann kommt etwas von diesem Gott durch, so wie es geplant ist. Und deshalb hat Satan nur ein Ziel. Er möchte den Glanz unserer Herrlichkeit zerstören und uns mit hinunterreißen. In der Bibel wird immer wieder beschrieben, wie Satan mit Macht und List auf dieser Erde gegen Menschen kämpft. Will heißen, wir sind automatisch in einem geistlichen Kampf. Auch heute noch. Und die Frage ist beim Kämpfen, wie kann man siegreich kämpfen? Und einer der ersten wichtigen Punkte ist, damit man irgendwie überhaupt ein bisschen siegreich kämpfen kann, muss man die Strategie des Feindes kennen. Wenn du die Strategie des Feindes kennenlernst, hast du Vorteile im Kampf. Und das ist so ein bisschen die Absicht der heutigen Predigt. Ich möchte gerne mit euch zusammen aufgrund unseres Predigttextes die Strategien des Teufels betrachten. Jetzt heißt es hier, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zur Frau. Meine Frage ist zuerst, warum spricht jetzt Satan zur Frau? Und die Antwort finden wir schon im vorherigen Kapitel. Wo war Eva, als Gott das erste Gebot gab? Die war noch nicht geschaffen. Das bedeutet, Adam hat das Gebot aus erster Hand. Und er hat dann, weil Eva weiß es, ihr es aus zweiter Hand weitergegeben. Hier spüren wir schon, was man aus zweiter Hand hat, ist anfälliger. Weiter heißt es hier, Gott, Satan geht hier auf die Frau. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich war hier Eva alleine. Satan stürzt sich auf isolierte Beute. Oder anders ausgedrückt, er greift uns an, wo wir am schwächsten sind. Wir alle haben so Punkte in unserem Leben, wo wir anfällig sind. Und das ist irgendwie bei allen Menschen so ein bisschen verschieden. Der eine Mensch ist vielleicht so bei Geld anfällig. Dort merkt er, dort ist so ein Punkt, da ist ihm etwas ganz wichtig, das fällt ihm schwer zu geben, da ist er eifersüchtig auf andere. Andere kämpfen mit Minderwert, andere mit Süchten wie Alkohol oder Nikotin. Andere neigen zu Zornesausbrüchen. Wiederum andere sind immer so mit Perfektionismus konfrontiert, der sie irgendwie auch lähmt. Und Satan greift uns bei Punkten an, wo wir schwach sind. Und deshalb ist es ganz wichtig, und das möchte ich wirklich seelsorgerlich sagen, wir wissen, wo unsere Punkte sind. Es ist ganz wichtig, dass wir genau diese Schwachpunkte angehen. Wenn wir eine Stadt wären, würden wir dort bei der Mauer besonders stark bauen. Okay? Und ich möchte ermutigen, wenn ihr so einen Punkt habt, wo immer wieder Durchbrüche in der Mauer passieren, geh diesen Punkt an. Mit einer anderen Person, seelsorgerlich, mit einem Freund, mit dem Kleingruppenleiter, mit einem Seelsorger. geht da an und schafft genau an diesem Punkt. Und das Zweite, Satan greift Beute an, die alleine ist. Wir brauchen die Gemeinde. Es gibt kein Solo-Christentum, auch im Neuen Testament, das wäre völlig absurd gewesen. Ich möchte aber auch ermutigen, seid nicht nur Teil der Gemeinde, sondern seid auch Teil einer Kleingruppe. In der Kleingruppe gibt es die Möglichkeit, miteinander sozusagen wie so eine kleine Front zu bilden. Wir in unserer Kleingruppe, wir beten jeweils für diejenigen, die gerade dringend Hilfe brauchen oder auch irgendwo sagen, hey, das fällt mir schwer, und dann schließen wir uns zusammen und beten füreinander. Die Kleingruppe ist ein Ort, wo wirklich Leben geteilt wird. Und das ist ganz notwendig, damit wir wirklich siegreich im Kampf sind, weil wir sind nicht alleine gemacht im Kampf. Wir sind eine Armee. Der zweite Punkt. Die Schlange sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt? Satan sät Zweifel über Gottes Wort. Hat Gott wirklich gesagt? Diese Frage, hat Gott wirklich gesagt, hat sich in unserer westlichen Theologie manifestiert. Wir sind jetzt ungefähr, wenn man die Theologiegeschichte betrachtet, seit 200 Jahren mit Bibelkritik konfrontiert. Und zwar nicht nur so ein paar wenige Kollegen im Konsens. Und die Frage stellt sich, ja, ist das wirklich Gottes Wort? Und es beginnt schon beim Kleinen. Ja, aber das hat Paulus gesagt, nicht Jesus. Sind die Worte von Jesus mehr Gottes Wort als die Worte von Paulus? In der Bibel steht selber, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ein typischer Satz, den ich oft höre, die Bibel ist nicht Gottes Wort, sondern sie enthält. Ja, wer ist denn der entscheidet, was jetzt hier Gottes Wort ist und was nicht? Der Mensch selber. Und wer ist damit der Mensch? Gott. Und deshalb, die Bibel ist eine Symphonie mit ganz, ganz vielen einzelnen Abschnitten. Wenn wir einfach sagen, das hier ist Gottes Wort, nee, das gefällt mir nicht so. Wir sind 2023, hallo? Das ist doch nicht Gottes Wort. Das wäre ja sexistisch, patriarchalisch. Nein, das geht nicht mehr. Alle Schrift. Und da müssen wir aufpassen. Es ist häufig beim Kleinen beginnt's. Eine kleine Gewichtung dort, da. Eine Kollegin von mir hat mir vor kurzem gesagt, in einem Pastorenkollegium ist nicht jetzt einfach Staatskirche, die hat mir gesagt, sie ist die Einzige im Kollegium, die glaubt, dass die Bibel ganz Gottes Wort ist. Und diese Bibelkritik ist nicht einfach so, es ist halt theologisch. Diese Bibelkritik hat in den letzten 200 Jahren unsere Kirchen gelehrt. Und es geht weiter. Und wir müssen hier als Evangelikale, die auch wirklich von der Tradition her auch ein klares Verständnis hat, was die Schrift ist, da müssen wir aufrichtig bleiben, aufrecht bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Satan sät Misstrauen, Zweifel über Gottes Wort. Und das beginnt auch im Kleinen. Und versteht mir, ich bin nicht der Typ, der sagt, oh, ein Zweifel, das ist sofort jetzt schlecht. Gar nicht. Ein Zweifel kann dazu führen, um tiefer auch Dinge zu verstehen. Aber wenn es dann zu einer Grundmentalität wird, dann kann die Kraft des Wortes langsam zerbröseln. Und deshalb stellt unbedingt Fragen, stellt kritische Fragen, stellt alle Fragen, die ihr habt. Aber nehmt die Frage immer wieder vor Gott und stellt euch auch immer wieder unters Wort. Auch wenn es mir im Moment nicht so einleuchtet, auf dein Wort hin will ich es annehmen. Der nächste Punkt ist, der Zweifel führt jetzt zu Misstrauen. Satan sät Misstrauen. Und das sehen wir ganz eindrücklich in unserem Text. Und zwar ist es spannend, wenn wir jetzt einmal vergleichen, was hat Gott ursprünglich gesagt im Kapitel 2? Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Jetzt kommt Satan, der Gott zitiert. Nicht dürft ihr essen von allen Bäumen des Gartens. Ich habe jetzt wortwörtlich das Hebräische genommen, dort steht am Anfang das nicht. Satan sagt, ihr dürft von keinem Baum essen. Aber Gott hat gesagt, von allen. Es ist so ein kleiner Unterschied, der alles ändert. Satan sagt damit, Gott verbietet euch sowieso alles. Oder anders ausgedrückt, Gott meint es nicht gut mit euch. Der gönnt euch nichts. Der gibt euch keine Freiheit. Der enthaltet euch im Leben etwas vor. Der Punkt ist jetzt, wenn wir zu glauben beginnen, dass es Gott nicht gut meint, dann sind wir Beute. Das ist ganz wesentlich. Ich persönlich habe in den Teenagerjahren genau diese Lüge des Teufels geglaubt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt mich für Jesus entscheide, dann darf ich keine brutalen Spiele spielen, die mir Spaß machen, dann gibt es keinen Rausch, dann darf ich nicht Erfahrungen mit dem anderen schlecht sammeln, dann darf ich nicht so eine eigene Karriere anplanen mit viel Geld, weil Geld ist ja auch nicht so gut bei Jesus, habe ich mir so gedacht. Und sowieso, dann bin ich sowieso auf der Verliererseite. Die Leute, die ich damals kannte, die waren nicht so, wie ich es sein wollte. Deshalb habe ich das Gegenteil gemacht. Weil ich tief im Innern geglaubt habe, Gott meint es eigentlich nicht gut. Obwohl ich ihn von Kind an als guten Gott kennengelernt habe durch meine Eltern. Heute weiß ich natürlich, dass ich da der übelsten Lüge aufgesessen bin und allein Jesus Christus meine tiefsten Herzenssehnsüchte bis ins Innere stillen kann. Jetzt ist es spannend, was jetzt Eva sagt. Vers 2, da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten des Baumes des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sie nicht berühren. Hat das Gott gesagt. Die hätten die Früchte nehmen können, die hätten sie einander zuwerfen können, die hätten damit alles Fußball spielen können, alles. Aber Eva hat bereits geglaubt, nicht mal berühren. Gott will mir Freiheit nehmen. Mit anderen Worten, der Misstrauenssame geht auf bei Eva. Und dann ist es spannend, was Satan sagt. Gott hat gesagt, wenn ihr davon isst, werdet ihr sterben. Und das Wort im Hebräischen ist sterben, sterben. Der Jude hat, wenn er sozusagen etwas besonders betont hat, einfach nochmal das gleiche Wort hinzugefügt. Sterben, sterben. Ihr werdet gewisslich sterben, übersetzen manche Übersetzungen. Jetzt kommt die Schlange und sagt in Vers 4, da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Wir sehen also, Satan lügt. Er bedient sich der Lüge. Und es ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Wir werden die ganze Zeit immer wieder in unseren Gedanken von Satan angelogen. Er sagt nicht die Wahrheit, er lügt. Das ist doch nicht so schlimm, wenn du das tust. Das hat keine Konsequenzen. Du bist immer noch schmutzig, obwohl du um Vergebung gebeten hast. Du bist nichts wert. Du bist ein Versager, du kannst das nicht. Gott liebt dich nicht. Er liebt die Menschen, aber dich liebt er nicht. Wie können wir gegen diese Lüge ankämpfen? Mit der Wahrheit. Und zwar mit der Wahrheit des Wortes. Jesus hat Satan widerstanden mit den einfachen Worten, denn es steht geschrieben. Das ist das Schwert des Wortes, das uns Paulus als Kampf
als Waffe des Kampfes zur Verfügung gibt. Und deshalb kannst du einfach antworten, wenn Satan dir sagt, den Gedanken, Gott hat dir immer noch nicht vergeben, kannst du ihm Jesaja 43, 25 entgegenwerfen. Denn Gott tilgt unsere Übertretungen aus seinem Gedächtnis. Wenn Satan dir sagt, er liebt dich nicht, kannst du sagen, Jeremia 31, Vers 3, mit ewiger Liebe hat er mich geliebt und mich zu sich gezogen aus lauter Güte, weil er gut ist, wie wir es vorher gesagt haben, weil er gut ist. Oder wenn Satan sagt, du bist ein Versager, kannst du sagen, Philipper 4, Vers 13, alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Und das sind, versteht ihr, das sind so richtige Pfeile, die wir zurückschießen können. Und vor denen fürchtet sich Satan. Und deshalb will ja Satan, sollte Gott gesagt haben, weil er nicht von unseren Pfeilen in die Ecke gedrängt werden will. Ich möchte euch deshalb ermutigen, wenn wir mit einer guten Gewohnheit regelmäßig darin lesen, verändert sich unser Denken durch die Wahrheit und wir können automatisch richtig reagieren, auch wenn wir nicht mal den passenden Vers haben. Die Wahrheit legt sich in unserem Herz nieder. Und zweitens möchte ich trotzdem ermutigen, ich weiß, es ist heute nicht so in, aber lernt Bibelverse auswendig. Ich mache das und ich habe so ein paar wirklich gute Pfeile in meinem Köcher. Die kann ich wirklich schießen im richtigen Moment. Das hilft mir. Es ist nicht so ein, ich bin besonders fromm, weil ich viele Bibelverse zitieren kann, sondern es ist eine Kampfesausrüstung, die wir Menschen brauchen. Noch zum fünften. Satan sagt, Gott weiß, an dem Tage, davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und erkennen Gutes und Böses. Satan sagt uns, wir sollen unsere eigenen Herren sein. Satan will, dass wir selbst Gott sind und sagen, was gut und richtig für unser Leben ist. Schon der griechische Philosoph Protagoras hat gesagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das ist nichts anderes als moderner Satanismus. Gott hat gesagt, was gut und richtig ist. Doch der Mensch sagt, nee, ich sage, was gut und richtig ist. Heute ist das gang und gäbe. Versteht ihr, ich bin nicht gegen Selbstverwirklichung, weil ich glaube, wenn wir mit dem Heiligen Geist in tiefer Beziehung leben, werden wir unser Potenzial ausschöpfen. Aber ich bin gegen Selbstverwirklichung des eigenen Egos. Probier mal immer deinem Ego nachzugeben. Das ist der schlimmste Lebensentwurf, den es gibt, weil das Ego ist niemals gesättigt. Egal wie viel Aufmerksamkeit, wie viel Erfolg, wie viel Geld, wie viel sinnliche Erfahrungen, du bist nie zufrieden. Nie. Das ist kein guter Weg. Es ist der Weg Satans. Und zum Schluss noch, ich habe 6 genommen. Satan sagt uns, Sünde ist attraktiv. Ganz spannend. Wir können davon ausgehen wahrscheinlich, dass Satan in der Zwischenzeit gegangen ist und Eva jetzt vor diesem Baum steht. Und wir lesen hier in Vers 6, und die Frau sah den Baum gut zur Nahrung, eine Lust für die Augen, dass er begehrenswert war. Das Wort, das hier für Lust gebraucht wird, wird im Hebräischen auch an anderen Orten für sexuelle Lust gebraucht. Kurz, Eva war total in diese Frucht verknallt. Und wenn man so verliebt ist, wie sagt ja, Liebe macht blind. Die hat nur noch diese Frucht gesehen. Ich brauche diese eine Frucht. Und genau das macht die Sünde. Wenn wir so dieser Schlange auf die, sozusagen verführt werden, dann das genau brauche ich. Diese Sünde muss ich jetzt machen, sonst habe ich keine Lust im Leben. Ich brauche ebenfalls so viel Geld wie mein Nachbar. wenn ich nur auch das hätte, dann wäre ich wirklich glücklich in meinem Leben. Wenn ich einen anderen Partner hätte oder andere Kinder oder wenn ich nicht so viel Zeit in meine Kinder investieren würde, wenn ich jetzt diese eine Internetseite besuche, dann werde ich glücklich, wenn ich und so weiter und so fort. Liebe macht blind. Es ist völlige Blindheit. Stellt euch einmal vor, es gibt Leute im Moment, die wünschen sich nichts mehr als ein Dach über dem Kopf und genug Essen für ihre Liebsten. Und wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Wärme, wir haben unsere Liebsten bei uns, aber denken, aber wenn ich dann das habe, dann... Nein, das stimmt nicht. Sünde macht uns so blind, dass wir nicht sehen, was wir haben. Andere Menschen haben keinen Partner, haben keine Kinder und wünschen sich das mit allem, was sie haben. Wir haben Partner und Kinder, denke ich, wenn ich dann das habe, dann... Nein. Wir müssen da ganz fest aufpassen. Jetzt, wie reagiert Eva? Und wir sehen in Vers 6, sie isst von der Frucht und gibt die Frucht weiter an ihren Mann. Ich habe mich gefragt, hätte ich auch gegessen? Sieht es bei euch aus? Hättet ihr vom Baum gegessen? Ich hätte schon 1000 Mal in meinem Leben davon gegessen. Immer und immer wieder. In Römer 5, 12 steht, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben selbst gesündigt. Wir können nicht sagen, wegen den ersten Menschen. Wir alle greifen tagtäglich zu dieser Frucht. Wir alle sind sündig. Was ist die Konsequenz davon? Es hat es im Vers geheißen, wenn ihr davon isst, werdet ihr sterben, gewisslich sterben. Jetzt, warum sind denn Adam und Eva nicht sofort tot umgefallen? Die hätten ja eigentlich beißen und dann tot umfallen. Warum nicht? Und hier ganz kurz ein Gedanke, den ich noch wichtig finde. Es gibt in der Bibel nicht einen Tod, sondern es gibt drei Tode. Tod, Töter am tötesten. Der erste Tod ist der geistliche Tod. Adam und Eva sind durch die Frucht geistlich gestorben. Das bedeutet, sie waren zwar noch lebendig, aber sie sind durch die Übertretung des Gebotes von Gottes Gegenwart getrennt worden. In den nächsten Versen heißt es, dass sie aus dem Garten Eden vertrieben wurden. Sie sind geistlich gestorben. Und so sagt Paulus in Epheser 2 aus, ihr, die ihr geistlich tot wart. Er redet zu lebendigen Menschen. Wir Menschen können, obwohl wir leben, geistlich tot sein, weil wir nicht in einer Verbindung mit Christus sind. Und das Zweite ist der körperliche Tod. Wir Menschen sterben alle körperlich. Und das Krasse ist, wir sterben jeden Tag ein bisschen mehr. Man nennt das auch Altern. Jeden Tag sterben bei uns Zellen und wir werden immer ein bisschen, also es ist krass, wir sterben immer ein bisschen. Und der letzte Tod, den die Bibel erwähnt, ist der ewige Tod. Das bedeutet, dass diese Getrenntheit von Gott dann in Ewigkeit weitergeht und wir auch ewig nicht mit ihm zusammen sind. Das ist total deprimierend, was ich heute Morgen erzähle. Aber in unserem Text geht plötzlich am Horizont ein Licht auf. Denn wir lesen in Vers 8, und Adam und Eva hörten die Stimme des Herrn. Achtung, nachdem sie gesündigt haben, jetzt kommt das Donnerwetter. Gott wandelte bei der Kühle im Garten. Jetzt, wie reagiert Gott? Da versteckte sich der Mensch mit seiner Frau vor dem Angesicht des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens, und der Herr sprach, wo bist du? Ist doch verrückt. Eigentlich würde man ein Donnerwetter erwarten, dass Gott jetzt wütend ist. Aber Gott geht im Garten zu ihnen und ruft, wo seid ihr? Gott sucht sie auf, obwohl sie gegen ihn rebelliert haben. Und er sagt nicht, jetzt verdamme ich euch, sondern er stellt die Frage, wo bist du? Ich möchte trotzdem zu euch kommen. Und hier haben wir das Evangelium. Genau wie Gott hier zu den rebellischen ersten Menschen kommt, genauso kommt er in Jesus Christus auch zu uns. Er sucht uns auf. Jesus Christus ist während seiner Zeit auf der Erde genau wie wir Satan begegnet. Und Satan hat ihn auch angelogen. Doch Jesus hat den Kampf erfolgreich bestanden und gegen Satan gesiegt. Und am Ende des Lebens hängt Jesus Christus blutüberströmt an einem Kreuz. Warum? Jesus stirbt dreimal. Jesus trägt die Konsequenz von der Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Jesus Christus stirbt geistlich am Kreuz, indem er von seinem Vater getrennt wird. Er ruft aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus stirbt körperlich wie ein Mensch. Aber Jesus Christus geht am Kreuz auch wortwörtlich durch die Hölle hindurch. Es gibt bis heute nachweislich eigentlich keinen schlimmeren Tod mit so viel Qualen. Jesus Christus geht danach selber ins Totenreich hinab. Jesus stirbt dreimal an unserer Stelle, damit wir leben können. Nicht nur körperlich, sondern geistlich und ewig leben können. Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, die sich am Kreuz zeigt, ist das ewige Leben. Das ist die wunderbare Botschaft hier im Text. Jetzt ist es ganz spannend, noch kurz, hier ein Zitat, das habe ich leider nicht gebracht, das bringe ich dann ein andermal. Wenn wir jetzt die Bibel so als Ganzes anschauen, dann haben wir in den ersten zwei Kapiteln Harmonie, Weltschöpfung, Garten. Und in den letzten zwei Kapiteln des letzten Buches haben wir auch Harmonie. Und zwar entsteht dort der neue Himmel und die neue Erde und das neue Jerusalem. Im dritten Kapitel ist der Sündenfall. Und im drittletzten Kapitel ist die Zerstörung des Zerstörers. Und wir lesen dort in Offenbarung 20, und der Teufel, der die Menschen verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel. Wir dürfen wissen, Satan ist besiegt. Er ist noch nicht vernichtet, aber er ist besiegt und er wird vernichtet werden auf alle Ewigkeit. Und das ist das Schöne, wir dürfen als Christen eine Siegermentalität haben. Der Kampf ist schon gewonnen. Wir dürfen im Sieg Christi laufen und so durch Jesus Christus auch in den kleinen Fronten unseres Lebens immer wieder siegreich sein. Ich bete. Himmlischer Vater, ich danke dir vielmals für diesen herausfordernden Text und ich bitte dich jetzt durch deinen Heiligen Geist, zeig uns auf, wo wir schwach sind. Gib uns den Mut, Punkte, wo wir schwach sind, in unserem Leben anzugehen. Schenk, dass wir nicht zu stolz sind, um Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du neuer Wille zum Kampf schenkst, neuer Sieg über Fronten, dass wir zu einer Gemeinde sind, die auch zusammen kämpft. Schenk, dass neue kleine Gruppen gebildet werden. Wirk du durch deinen Heiligen Geist. Und ich danke dir für alles, was du gemacht hast. Amen.
Wenn du zum Gehörten Fragen hast, dir ein Gebet oder ein offenes Ohr wünschst, darfst du dich gerne bei uns melden. Bis zum nächsten Mal.